Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn Sie sich ein Bild machen wollen von der Zukunft, dann sollten Sie unbedingt mal reinschauen in das Programm der Digitalkonferenz Republika in Berlin. Da werden Themen verhandelt, ja, bis vor kurzem war das alles noch Science Fiction. Zum Beispiel menschliche Hirne mit Computern verbinden. Elon Musk hat in den USA dafür unlängst eine Zulassung bekommen, also wirklich Menschenversuche, nachdem es mit Schweinen funktioniert hat. Aber auch in Deutschland wird an der Computer-Hirn-Schnittstelle geforscht. Zum Beispiel am Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum der Charité, wo der Mediziner Dr. Soyo Sukada Einstein-Professor ist für klinische Neurotechnologie. Herr Sukada, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben mit Ihrem Team gelähmten Menschen ermöglicht, unter anderem wieder ihre Hände benutzen zu können. Früher hätten Sie mit diesen Fähigkeiten eine Weltreligion gründen können. Heute ist das Technik. Wie funktioniert das?
Also das Besondere an dieser Methode ist zunächst einmal im Unterschied zu dem, was unter anderem Elon Musk entwickelt, dass wir nicht invasiv vorgehen. Das heißt, dass wir Hirnsignale von der Kopfoberfläche aufzeichnen und dann in Steuersignale von externen Geräten, und das können eben Computer sein, das können Prothesen sein oder es können eben auch Exoskelette sein. Das sind Stützstrukturen, die motorisch angetrieben werden und praktisch dann die gelähmte Hand oder das gelähmte Gliedmaß bewegen können.
Aber irgendwie müssen ja die Signale übertragen werden. Wie geht das?
Das funktioniert folgendermaßen, dass man, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Ihre Hand zu bewegen und das nur vorstellen, dabei schon Ihre Hirnaktivität sich verändert. Und wir das ja nicht invasiv, also von der Kopfoberfläche messen können und dann daraus eben ableiten können, aha, er möchte jetzt die Hand bewegen. Und dieses Signal wird dann übertragen per Funk an einen Computer, der dieses Signal interpretiert und dann eben an dieses Exoskelett oder an die Prothese weiter schickt per Funk.
Sie kennen ja auch die Arbeit Ihrer Kollegen in Lausanne, die einem Querschnittsgelähmten wieder erste Schritte ermöglicht haben. Benutzen die dieselbe Methode?
Also das Prinzip ist dasselbe Prinzip, aber bei dieser Methode werden Elektroden implantiert. Und zwar war es ursprünglich mal so, vor mehreren Jahren, dass man praktisch das Rückenmark direkt stimuliert hat, elektrisch, und dadurch die Lokomotion, also die Schreitbewegung eines querschnittsgelähmten Patienten wieder aktivieren konnte. Und dann hatte man verschiedene Methoden, um diesen Stimulator zu aktivieren. In der Regel war es so, dass die Patienten sich einfach nach vorne gelehnt haben und dann war klar, aha, also er möchte jetzt nach vorne laufen und dann wurde der Stimulator angeschaltet. Und so konnte man dann praktisch mit den Patienten trainieren. Und das Erstaunliche war, dass eben nach mehreren Monaten, wenn man das täglich einsetzt, so ein Gerät, sich die Bahnen im Rückenmark wieder erholt haben und die Patienten dann ohne fremde Hilfe wieder laufen konnten. So, das funktionierte bei vielen Patienten aber nicht so gut, dass man praktisch das dann permanent erhalten konnte, sondern es ging darum, dass man das als Assistenzfunktion weiterhält. Und dann war die Frage, ja gut, wie kriegt man das in den Alltag? Und dann hat man eben diesem einen Patienten Elektroden in den Kopf gepflanzt, aber nicht direkt in das Gehirn hinein, sondern auf das Gehirn, also sogenannt epidural. Und wenn der Patient sich jetzt vorstellt, er möchte seine Beine bewegen, dann wird das eben vom Gehirn abgeleitet und dann an diesen Stimulator, der auch völlig implantiert ist, übertragen.
Woher weiß denn der Computer, woher weiß die KI, was der Patient denkt? Zum Beispiel, ich will jetzt meine Beine bewegen.
Also das ist ein langes Training, das da durchgeführt werden muss. Der Patient, man nennt das dann Kalibration, der Patient muss sich hundert- und tausendfach vorstellen, dass er jetzt loslaufen möchte, und der Computer muss lernen, das zu unterscheiden von anderen Befehlen im Gehirn. Und im Prinzip ist es so, man trainiert erstmal die Maschine, und die Maschine macht dann einfach unter praktisch so Testbedingungen und kann dann noch korrigiert werden. Und der Proband oder der Patient kriegt ja dann auch selber mit, ob das Signal, was er am Gehirn erzeugt, auch wirklich zu dem Ziel führt. Und so über ständiges Lernen lernen praktisch beide. Das Gehirn lernt und die Maschine lernt auch, die Klassifikation immer präziser zu machen.
Also KIs können dann Gedanken lesen.
Ja, das kommt immer darauf an, was man als Gedanke bezeichnet. Ja. Und man muss eben auch da sagen, es ist sehr individuell. Man trainiert praktisch ein Modell, der Aktivität des Gehirns, das aber auch hochvariabel ist. Also diese Gehirn-Computer-Schnittstellen sind eben doch auch sehr ungenau in gewisser Weise, weil diese Modelle eben ständig noch nachtrainiert werden müssen. Und Gedanken, das ist ja ein weites Feld. Also hier geht es ja primär erstmal darum, möchte ich jetzt loslaufen oder nicht? Das ist relativ einfach. Oder auch das, was wir machen an der Charité, Hand auf, Hand zu. Das sind relativ einfache Befehle, die man auslesen kann. Aber Gedanken sind ja viel mehr als das.
Nun weisen Forscher ja immer darauf hin, dass diese Einzelfälle, diese erfolgreichen Einzelfälle nicht übertragbar sind auf alle Patienten. Warum eigentlich nicht?
Ja, das ist auch ganz wichtig, dass sie das machen, weil das, was wir im Moment sehen, ist, dass im Prinzip wahnsinnig viel Geld in diese Methoden investiert werden, die Neurotechnologie. Wir sehen eine Zunahme von 500% an Patenten in den letzten 10 Jahren, eine Verdreifachung des Marktes alle 5 Jahre. Und natürlich entstehen dabei wahnsinnig hohe Erwartungen, nicht nur bei den Investoren, sondern auch bei den Patienten. Und wenn man sich die Fälle genau anguckt, ist es so, dass natürlich die Voraussetzungen, um solche Implantationen durchzuführen, das tägliche Training mit den Patienten, all diese Sachen wahnsinnig kostenintensiv sind. Das heißt, man kann solche Kosten überhaupt gar nicht darstellen. Dieses Zentrum in der Schweiz ist seit Jahren darauf ausgerichtet, die machen das seit vielen Jahren. Das heißt, man kann das jetzt nicht einfach beliebig an irgendein Zentrum in der Welt übertragen und dann bei jedem Patienten erfolgreich umsetzen. Und deswegen möchte man natürlich Erwartungsmanagement betreiben, was auch absolut sinnvoll ist, dass nicht jeder Patient denkt, ach, morgen lasse ich mir das implantieren, weil das wird natürlich nicht möglich sein.
In gewisser Weise verschmelzen in Ihrer Forschung, auch wenn wir da erst am Anfang stehen, Mensch und Maschine. Wo liegen da für Sie die Grenzen?
Also womit wir uns im Moment beschäftigen, ist das sogenannte Hybrid Mind. Und das ist ethisch besonders interessant, weil solche hybriden Systeme, das heißt Systeme, die biologische kognitive Systeme mit künstlichen kognitiven Systemen verschmelzen, natürlich besondere ethische Herausforderungen bedeuten. Ja, das heißt, daraus resultiert, dass so ein Hybrid Mind, diese Systeme, mentale Zustände erzeugen können, die gleichermaßen von biologischen wie auch von diesen KI-basierten Prozessen beeinflusst werden. Ja, als Beispiel jetzt mal realistisches Beispiel, was heute zum Beispiel möglich wäre, dass man so eine Gehirn-Computer-Schnittstelle einem Menschen implantiert, der zu cholerischen Anfällen neigt oder eine Impulskontrollstörung hat. Und dieses System jetzt praktisch misst, wann kommt das Gehirn in einen Zustand, wo es die Kontenance verliert. Und dann könnte er praktisch dem Menschen sagen, hier, pass auf, beruhig dich, oder er könnte praktisch diese Erregung automatisch unterbrechen per elektrischem Impuls im Hirn. Und das würde natürlich die Persönlichkeit des Menschen verändern. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, was sich daraus ergibt. Und ein anderes Problem, das sich ergibt, ist, wenn jetzt so viele Firmen entstehen, wie die Pilze aus dem Boden wachsen, es werden über 20 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich investiert, dann ist es absehbar, dass viele dieser Firmen auch pleite gehen. Das heißt, dann haben sie so ein Implantat im Hirn und dann sagt Elon Musk irgendwann, es tut mir leid, wir müssen jetzt zum Mars und diese ganzen Geräte werden nicht mehr gewartet und guckt, was ihr macht. Ja? Und das ist natürlich ein riesiges Problem.
Das sagt der Einstein-Professor für klinische Neurotechnologie am Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum der Charité in Berlin, Dr. Suryo Sukhadar. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.